Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Radio. Radio.
Medien und digitale Kultur.
Ja, der große Schritt ist, dass wir erstmal mit viel mehr Interesse zu kämpfen hatten tatsächlich. Wir sind seit einer Woche ausverkauft. Ansonsten haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Fokus auf Themen der digitalen Gesellschaft. Also es geht jetzt nicht mehr nur so mehr oder weniger explizit um Blogs, sondern wir erweitern das Ganze um soziale Medien und gesellschafts- und kulturelle Fragen.
Markus Beckedahl, Macher der Bloggerkonferenz Republika, die diese Woche zum zweiten Mal in Berlin stattfand und rund 1000 Besucher angezogen hat. Doch dieses dreitägige Familientreffen der deutschen Blogger- und Podcaster-Szene ist auch eine Konferenz über das Leben im Netz. Informationen und Eindrücke von der Republika heute ausführlich im Breitband, dem Magazin für digitale Medien und Kultur im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon Philipp Banse. Unsere weiteren Themen. In der Buchbesprechung geht es um das Wesen der Computerspiele und anschließend Internetzensur in China. Ein Selbstversuch. Zunächst aber zur Bloggerkonferenz in Berlin der Republika.
Breitband. Topic.
Zwei alte Industrieetagen in Berlin-Mitte, ein gemütlicher Innenhof, leckeres Essen, überall drahtloses Internet. In entspannter Atmosphäre haben sich Ende dieser Woche zum zweiten Mal knapp 1000 Blogger, Podcaster und Internetberater und Medienaktivisten getroffen. Wie auf vielen anderen Web 2.0 und Bloggerkonferenzen wollten viele Besucher einfach mal ihre Netzbekanntschaften von Angesicht zu Angesicht sehen, mal ein echtes Bier zusammen trinken. Persönlicher Kontakt ist eben doch nicht ersetzbar, noch nicht. Aber im Vergleich zur ersten Republika ist die zweite breiter aufgestellt als die erste, wie PR-Leute das immer formulieren. Das fast etwas zu volle Vortragsprogramm beleuchtete nicht nur Blogger-Themen wie die ewig gestellte Frage, wie kann ich mit meinem Blog Geld verdienen, sondern es ging auch um das Management digitaler Identitäten zum Beispiel oder die demokratische Partizipation über das Internet. Oder es ging auch über die Zukunft der Musikindustrie. Die Vorträge sind übrigens alle unter re-publika.de nachzuhören. Der große Schwerpunkt aber auf der Republika waren Twitter-Pounds und Facebook, kurz soziale Netzwerke, von allen Seiten beleuchtet. Vera Linz.
Wer auf Dirk Olberts Nosrub klickt, ist im sozialen Netzwerk der Zukunft angelangt. Der Name Nosrub, zu Deutsch Nase reiben, bezieht sich auf das Begrüßungsritual der Inui und steht als Zeichen für Freundschaft und persönliche menschliche Beziehungen. Genau die will Olberts mit seinem dezentralen Netzwerk unterstützen und dabei auch ein Stück Selbstbestimmung fördern. Denn anders als in Communities wie StudiVZ oder Xing haben die Nutzer ihre Daten bei Nosrub selbst unter Kontrolle, weil sie auf einem eigenen Server oder einem frei zu wählenden Hosting-Dienst gepflegt werden können. Und nicht nur das. Die Daten lassen sich auch leicht mit anderen Communities vernetzen. Dirk Olberts.
Das Ziel ist es halt einfach, basierend auf schon vorhandenen Standards, ja, eine Profilseite zu erstellen, wo andere dann sehen können, aha, okay, na, er ist halt noch bei den und den anderen Netzwerken und das macht er gerade, weil die öffentlichen Aktivitäten der anderen Netzwerke dann dort auch mit aufgezeigt werden.
Und hier setzt Olberts Kritik an. Was ihn stört, ist, dass er von außen nicht wirklich auf andere Netzwerke zugreifen kann. Wer teilhaben will, müsse Mitglied werden. Eine Strategie, die vor allem dem Geldbeutel der Betreiber nützt, moniert Olberts. Und die außerdem mit der Philosophie des Internets nichts zu tun habe. Mit seinem nicht gewinnorientierten Projekt Nosrub, das der hauptberufliche Entwickler in seiner Freizeit vorantreibt, will Olberts schrittweise versuchen zu sticheln, weil er glaubt, dass offene Communities von den Nutzern gewünscht sind. Bislang machen ein paar hundert mit. Schließlich kann er nicht so viel Werbung machen wie die großen Player, sagt Olberts.
Und ich glaube auch eher, dass die uns jetzt sogar noch gar nicht wahrnehmen, ist aber jetzt halt auch nicht so wirklich schlimm, weil also wir müssen damit kein Geld machen, sind halt einfach wirklich der Meinung, dass sich dann ein besseres System halt durchsetzt. Im Idealfall wäre es halt so, dass alle jetzigen schon vorhandenen Netzwerke dieses Vorgehen adaptieren und uns überflüssig machen.
Abgrenzen könne man sich trotzdem, meint Olbert. Schließlich könne jeder selbstständig einzelne Bereiche bei Bedarf mit Passwörtern versehen, was jedoch einige Netzkompetenz voraussetze. Bei StudiVZ jedoch denkt man nicht daran, sich nach außen zu öffnen, machte Michael Brehm, einer der drei Geschäftsführer der Plattform, auf der Republika 08 deutlich. Gerade die Geschlossenheit des Systems biete jenen, die nicht allzu viel Ahnung vom Internet haben, einen Schutz. Würde man hier zu viele Freiheiten lassen, könnten Leute zu Dingen verführt werden, die sie nicht wollten. Michael Brehm.
Solange die Medienkompetenz noch nicht so hoch ist, wie sie vielleicht sein sollte, solange werden wir per Default viele Sachen nicht zulassen. Genauso wie beispielsweise auch in unseren Angaben die E-Mail-Adresse oder Telefonnummern oder auch Adressen prinzipiell, wenn überhaupt nur für Freunde und viele Sachen überhaupt selbst für Freunde nicht sichtbar sind, weil wir sagen, hier wissen vielleicht teilweise die Leute nicht, was das alles für Folgen haben kann und hier müssen wir einschreiten.
Das lässt Olberts von NoThrub nicht gelten. Schließlich könne man die Freiheiten zumindest jenen geben, die damit umzugehen wüssten. StudiVZ solle ihre Mitglieder dazu anhalten, im Gesamtnetzwerk mitzumachen. Doch hier scheint die Szene gespalten. Zumindest zeigte sich dies in der Diskussionsrunde. Denn auch Oliver Überholz, der mit seiner Firma Mixt dabei hilft, eigene Netzwerke zu basteln, hat seine Zweifel.
Ob es gut ist, wenn jeder sein eigenes Blog hat oder ob die Leute eben sagen, okay, ich gehe lieber zu einem Plattformanbieter, weil es hängt immer ein Rattenschwanz an Problemen und an Entscheidungen mit. Und es ist sehr, sehr schwer von einem Menschen zu verlangen, dass er überhaupt Suchmaschinenindizierung, Caches versteht, dass er überhaupt versteht, wer kann das eigentlich alles sehen und wer hat darauf überhaupt Zugriff. Das kann jemand nicht sofort lernen. Das ist etwas, das muss von Anfang an mitkommen. Und das ist etwas, was die nächste Generation und die Generation danach vielleicht irgendwie angehen kann. Aber es gibt eben auch viele Leute, denen das gar nicht so wichtig ist.
Nichtsdestotrotz, die Zukunft der sozialen Netzwerke ist eine offene. Dessen ist sich Dirk Olbert sicher. Er setzt auf die zunehmende Kompetenz der Nutzer, auch beim Löschen ihrer Daten, was gerade bei vernetzter Kommunikation kompliziert ist. Auch hier wünscht er sich mehr Freiheiten.
Da könnte man jetzt einfach hingehen und sagen, okay, ich gebe dem User selber die Möglichkeit zu entscheiden, was mit seinen Daten passiert, wenn er sie löscht. Wenn jemand halt eine Diskussion anstößt und dann sehr viele Beiträge sich zu dieser Diskussion halt angehäuft haben, dass dann später dieser Benutzer, der die Diskussion losgelöst hat, sagt, ich möchte nicht mehr Mitglied hier sein, ich möchte mich löschen, dass man ihm dann halt überlässt, was damit passiert.
Der Idealfall wäre, der Nutzer könne bei jedem einzelnen seiner Beiträge in einer Community sagen, er soll gelöscht werden oder nicht. Im Moment sieht das noch anders aus. Wenn jemand seinen Kommentar löscht, verschwinden alle anderen Kommentare, die sich darauf beziehen, mit. Schwieriger wird es ohnehin, wenn es darum geht, wie die Daten generell im Internet behandelt werden. Auch auf der Republika 08 hat Harvard-Professor Viktor Meyer-Schönberger den Vorschlag gemacht, alle Informationen mit einem Verfallsdatum zu versehen. Doch um das durchzusetzen, müssten auch die großen Suchmaschinen mitspielen.
Und der eben erwähnte Viktor Meyer-Schönberger ist jetzt bei mir im Studio. Hallo,
Herr Hallo.
Schönberger. Sie sind Professor an der John F. Kennedy School of Government an der Harvard University in den USA. Und Sie haben auf der Republika eine sogenannte Keynote gehalten. Also bei Verdi heißt das, glaube ich, immer Impulsvortrag. Aber Sie haben eine Keynote gehalten und der Gemeinde da bei der Republika gleich zu Anfang gesagt, hallo, ihr seid alle in sozialen Netzwerken, ihr offenbart eure Privatsphäre, ihr sammelt eure Daten im Netz und speichert sie da, ihr müsst aber vergessen lernen. Was meinten Sie damit?
Ich meinte damit, dass wir als Menschen über Jahrtausende hindurch das meiste, was wir erlebt haben, das meiste, was wir gedacht haben, vergessen und nur ganz wenige Dinge in unser Gedächtnis aufgenommen haben und uns erinnern können daran. Und diese wichtige Fähigkeit zu vergessen ist im digitalen Zeitalter in Vergessenheit geraten. Das heißt, im digitalen Zeitalter speichern wir in der Regel alles ab. Auf unseren Festplatten machen sie im Internet verfügbar. Und damit haben wir verlernt zu vergessen.
Und was ist daran so schlimm?
Daran ist schlimm zum einen, dass wir unsere Privatsphäre öffentlich machen. Zum zweiten aber, und das ist mein Schwerpunkt, dass wir gegenüber möglichen zukünftigen Anfragen uns verletzlich machen. Das heißt, ich gebe hier und heute eine Information preis und in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren werde ich damit konfrontiert, obwohl ich in 20 Jahren gar nicht mehr der Mensch bin, der diese Aussage gemacht hat.
Zum Beispiel?
Ich habe vor 5 Jahren jemanden beschimpft in einer E-Mail und habe mich aber mit dem ausgesöhnt. Wenn diese Person dann jetzt diese E-Mail wieder liest und vor Augen hat, dann erinnert sie sich vielleicht daran, dass wir diesen Streit hatten und dann kommt diese ganze Emotion wieder hoch und sie denkt sich, dieser Meyer-Schönberg ist eigentlich ein dummer Kerl.
Jetzt ist ja Vergessen, sagen wir mal, auf das Individuum bezogen, ein anerkanntes Instrument der seelischen Hygiene, sag ich mal.
Ja.
Ne? Und jetzt kann man aber sagen, das Individuum, die Persönlichkeit, so die persönlichen Daten, die Privatsphäre verschwimmt immer mehr mit dem Internet, also mit so einem digitalen öffentlichen Raum. Würden Sie sagen, dass man dieses Instrument, was auf individueller Ebene funktioniert und ganz wichtig, anerkannterweise wichtig ist, nämlich das Vergessen der seelischen Hygiene wegen, auf dieses Internet jetzt übertragen muss?
Nicht nur auf das Internet übertragen, sondern auch auf unsere PCs, die wir ganz unabhängig vom Internet verwenden. Also das heißt, wenn wir digitale Fotos machen, dann verwenden wir die Digitalkamera ganz anders, als wir früher die analoge Kamera verwendet haben. Hier sind wir zum Ausarbeitungslabor gegangen, haben nur jene Fotos ausarbeiten lassen im analogen Bereich, die schön geworden sind, die gut geworden sind, und haben die eingeklebt, haben mit Hilfe der Negativ-Strips das ausselektiert. Heute im digitalen Zeitalter machen wir viel mehr Fotos und speichern die alle auf unseren Festplatten ab, weil die Festplatte groß genug ist und weil es viel zu lange dauert, die Fotos auszusieben. Und dann haben wir Zehntausende von Fotos auf unseren Festplatten und vieles davon sollten wir eigentlich vergessen.
Und wie soll das technisch genau funktionieren?
Ganz einfach, indem wir Informationen, die wir abspeichern, mit einem Verfallsdatum versehen. Wenn das Verfallsdatum erreicht ist, dann wird die Information gelöscht.
Die Menschheit ist seit Jahrtausenden damit beschäftigt, ihre Kultur zu verschriftlichen, festzuhalten, an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, um sich auch zu verewigen. Und jetzt sollen wir hergehen und sagen, wir löschen einen Großteil unserer Kulturproduktion, weil wir ein bisschen viel davon haben?
Nein, die Menschheit ist seit Jahrtausenden damit beschäftigt, wenige Dinge aufzubewahren und wenige Dinge sich zu erinnern. Denn Erinnern ist unglaublich schwer und unglaublich teuer gewesen über Jahrtausende hindurch. Und deshalb haben wir das Erinnern ganz besonderen Momenten des Lebens gewidmet und nicht den allgemeinen, den banalen Momenten des Lebens. Und im digitalen Zeitalter speichern wir aber auch die banalen Momente des Lebens ab und nicht nur für ein paar Tage oder Wochen, sondern für Jahre und Jahrzehnte.
Aber ist das nicht für mich klingt das wie so eine Kapitulationserklärung, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einfach ein bisschen viel, erinnern uns vielleicht mehr, als wir uns je zuvor erinnert haben, und jetzt löschen wir das. Kann man damit nicht anders umgehen mit diesem Problem?
Man könnte schon, wenn wir Menschen in der Lage wären, kognitiv mit dieser Informationsflut aus der Vergangenheit besser umzugehen.
Aber vielleicht lernen das Leute, die jetzt aufwachsen, mit dieser Informationsflut.
Vielleicht lernen wir Menschen auch fliegen. Wir haben es in den letzten 150.000 Jahren nicht gelernt. Ich glaube nicht, dass so ein kognitiver Wandel so rasch zu schaffen ist. Aber wenn wir es schaffen, ist es super.
Aber wie soll das denn durchgesetzt werden? Also alle Welt sammelt jetzt überall, werden Daten gespeichert, alle Welt ist bemüht, alles zu archivieren. Archive sind damit beschäftigt, Datenformate zu finden, die möglichst 10.000 Jahre halten. Jetzt kommen Sie und sagen, wir brauchen ein Verfallsdatum für jede digitale Information. Wie soll das?
Aber mein Vorschlag ist ein ganz simpler. Ich will, dass wir selbst festlegen, wie lange wir Informationen aufbewahren.
Aber woher soll ich das wissen? Wie soll das gehen?
Da kann ich ja ein Verfallsdatum einmal festlegen. Wenn ich später drauf komme, das war ein falsches Verfallsdatum, kann ich es ja auch ständig wieder ändern. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Mir geht es ganz zentral um eine wichtige Entscheidung, nämlich um die Entscheidung, Information nur für eine bestimmte Zeit aufzubewahren. Ob das 500 Jahre sind oder 5 Tage, ist letztendlich gleichgültig. Mir geht es darum, dass wir Menschen uns ständig mit der Notwendigkeit konfrontieren müssen, dass Information nicht endlos ist. Und endlos gültig.
Aber warum sollte das nicht sein?
Warum sollte Information nicht endlos gültig sein? Weil sie mit der Zeit veraltet. Wenn
Aber das weiß ich doch dann, dass die zu alt ist.
Das wissen Sie nicht.
Warum?
Weil...
Ich kann noch herausfinden, wann diese Information entstanden ist und sie entsprechend einordnen.
Das gelingt Ihnen nicht. Neuropsychologen sagen, dass das Menschen nicht gelingt. Also das heißt... Es fällt Menschen sehr schwer, wenn sie mit 2 oder 3 Erinnerungsartefakten konfrontiert werden, aus unterschiedlichen Vergangenheitsmomenten, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre her, dann fällt es diesen Menschen schwer zu sagen, das, was vor 10 Jahren war, das ist wesentlich weniger wichtig als das, was vor 2 Jahren war. Und das hängt damit zusammen, dass unsere Erinnerung nicht linear vergilbt wie das Fotoalbum.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich das Bewusstsein dafür wandelt? in der Gesellschaft, dass man sich dieses Problems bewusster wird und die Leute sagen, ja, wir brauchen so eine, wie Sie das nennen, Ökologie des Vergessens?
Ich war völlig überrascht von den Reaktionen meines Vorschlages. Als ich den vor einem Jahr vorgestellt habe, riss die Kette an Interessen, an Zuschriften, Medienrummel nicht mehr ab. Viele, viele Leute, hunderte Leute haben mir gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Du hast formuliert, was ich immer schon gedacht habe.
Na gut, wir sind gespannt, bleiben dran. Vielleicht haben wir sie ja mal wieder hier, wenn wir sie nicht vergessen. Also
tun Sie das.
Vielen Dank, das war Viktor Meyer-Schönberger über die Ökologie des Vergessens im Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Vielen Dank fürs Kommen. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband, Netzmusik.
Teil 1, Schellack-Schätzchen von 78musik.de, zusammengestellt von Martin Riesel.
Fernab aller moderner Medien geht's in der Netzmusik heute mal um historische Aufnahmen auf den allerersten Tonträgern. Eine schöne Sammlung solcher Schellack-Schätzchen gibt's auf 78musik.de. Zum Beispiel diese herrliche Hillbilly-Nummer. Musik im Deutschlandradio Kultur mit Lady of Spain von Arthur Smith. Der Banjo-spielende Country-Musiker aus den USA hatte mit einer anderen Aufnahme damals vor fast 70 Jahren bereits 1 Million Schellack-Platten verkauft. Den Link zu diesem Titel eben und die gesamte Playlist finden Sie unter breitband-online.de. Unter Schellack-Platten werden diejenigen zusammengefasst, die mit einer Geschwindigkeit von 72 bis 80 Umdrehungen pro Minute abgespielt werden. Daher auch der Name dieser Website, auf der ich die Titel gefunden habe, 78musik.de. Schellack wird hergestellt aus einem Gummilack, den Ausscheidungen der Lackschildlaus. Manchmal gemischt mit anderen natürlichen Harzen. Bis in die 1960er Jahre wurde das Material verwendet. Der folgende Titel stammt aus der großen Zeit des Big Band Jazz in den 40er Jahren. Nicht gerade einer der größten dabei war Herbie Smith. Bevor er sich erst der Werbemusik und dann seinem Freitod hingegeben hat, da hat er noch diesen schönen Swing-Titel auf Schellack verewigt. There's nothing the matter with me, Herbie Smith.
There's nothing the matter with me that a kiss can cure, a kiss can cure.
kiss can cure. There's nothing the matter with me that a smile can't change, a smile can't rearrange. There's nothing the matter with me that a hug can't fix, a hug can't fix, a hug can't fix. There's nothing the matter with me, that's my point of view. As long as I'm getting that kiss, as long as I'm getting that smile, as long as I'm getting that hug from you.
Martin Riese. Mehr solcher digitalisierten Schellack-Schätzchen in wenigen Minuten in der Netzmusik Teil 2. Sie hören das Deutschlandradio Kultur mit Breitband.
Breitband. Besprechung.
Zu mir ins Studio gekommen ist jetzt Gregor Wildermann. Sie haben ein Buch mitgebracht. Es geht um Computerspiele im engsten Sinne eigentlich. Wenn ich an Computerspiele denke, dann finde ich das eigentlich erstmal sehr interessant, weil die Möglichkeiten enorm sind. Die Grafik ist nahezu filmreif. Man kann sich im Internet vernetzen mit Millionen von Spielern. Das Potenzial für tolle, interessante, fantasievolle Parallelwelten ist gigantisch. Aber wenn ich mir dann mal eines dieser Top-Spiele installiere und das mal ausprobiere, bin ich in der Regel immer enttäuscht, weil die Dramaturgie nicht stimmt. Das scheint völlig vernachlässigt zu sein. Die Geschichte der Spiele, die Charaktere sind lieblos gestaltet und es kommt letztlich, ist es immer nur Laufen, Schießen, Sammeln. Und jetzt haben sie ein Buch mitgebracht, wo ich natürlich aufgehorcht habe. Das heißt Digitale Paradiese und will eine Kulturgeschichte des Computerspiels sein. Und da frage ich mich natürlich, kriege ich eine Antwort auf meine Frage? Geschrieben hat das Andreas Rosenfelder.
Also eine direkte Antwort wird man vielleicht nicht so klar bekommen. Andreas Rosenfelder ist ja selber Journalist, hat Theaterwissenschaften studiert, war 5 Jahre lang Mitarbeiter der FAZ und ist jetzt bei Vanity Fair. Und das Buch besteht aus 10 Kapiteln und es sind auch eigentlich 10 Einzelbetrachtungen, sei es von speziellen Themen wie Kriegsspielen, E-Sport oder Spielen wie Sims oder World of Warcraft. Da liefert er seine Betrachtungen, versucht auch sicherlich einen historischen Aufriss zu machen, aber das geht da jedes Mal unterschiedlich an, was auch sicherlich zur Abwechslung beiträgt. Dazu kommt, dass das Buch sehr aktuell gehalten ist, also auch Spiele selbst noch vom Ende 2007 kommen vor. Also man wird vieles wiederfinden, was auch in der aktuellen Presse besprochen wurde, aber es wird eben sehr unterschiedlich angegangen. Und auch in der Länge und in der Breite, wie er darüber referiert, ist es sehr unterschiedlich strukturiert.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, um mal so klar zu machen, wie er mit dem Material umgeht, wie er sich so einem Computerspiel widmet?
Also das schönste Beispiel ist meiner Meinung nach eben, wo es um eine Counter-Strike-Spielerin geht. Und er versucht zu erklären, wie sie zu dem Spiel gekommen ist, wie es überhaupt ist, als Frau dieses Spiel zu spielen, was ja eher schon in gewisser Weise brutal ist und also, ja auch einen schlechten Ruf hat.
Genau, das ist dieses Spiel, das durch die Medien ging, wo sich zwei Teams in so Verliesen gegenüberstehen.
Genau.
Und das Ziel eigentlich ist, möglichst viele Gegner umzubringen oder eben bestimmte Punkte zu erobern. Aber es ist schon sehr
sehr Gewalt durchdringt.
Sicher, für den Außenstehenden wirkt es so, aber er erklärt recht gut, wo das Geheimnis eigentlich des Spiels liegt und warum es so fasziniert.
Und das, was ist so faszinierend?
Es ist faszinierend, dass es wie ein bisschen wie Schach funktioniert und eben auch man sehr schnell reagieren muss und im Team reagieren muss. Und das spricht dann eben wohl auch Frauen genauso gut an, die da auch anders herangehen. Also vielleicht auch ein bisschen emotionaler stellenweise. Und das erklärt er eben ganz gut, weil er eine gute Betrachtungsweise darauf hat.
Das klingt jetzt so, als würde er so dieses Genre Computerspiel und die Szene, die sich da drum gebildet hat, ein bisschen hochjazzen wollen und stünde dem sehr affirmativ gegenüber.
Er versucht es sicherlich natürlich auch mit Zitaten, sei es von Bismarck, Adorno oder anderen, stellenweise zu belegen, wo die Hintergründe liegen könnten. Auch das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und er lässt es natürlich auch dem Leser irgendwo übrig, sich da seine weiteren eigenen Gedanken zu machen.
Sie haben jetzt gesagt, es besteht aus 10 Kapiteln, die sich alle so einem Genre widmen. Gibt es denn am Ende des Buches 1, 2, 3, 4 Erkenntnisse, die man so mitnehmen kann?
Die stehen schon eigentlich an den Enden der Kapitel. Ich würde sagen, dass das letzte Kapitel hätte meiner Meinung nach eben gleich am Anfang stehen müssen, weil er da eigentlich eine ganz gute Einordnung versucht, was Spiele heutzutage ausmacht. Und da gibt es auch einen wichtigen Satz, den ich gerne vorlesen würde. Da sagt er nämlich, in Computerspielen wird der Spieler eben nicht durch die plausible Geschichte gewonnen, sondern die überzeugenden Möglichkeiten des Eingreifens. Und das definiert eigentlich recht gut, dass viele Spiele eben sich über ihre Spielmechanik definieren, weil man gewisse Möglichkeiten hat, die kein anderes Medium bietet. Und das ist oft der eigentliche Reiz und nicht wirklich die Geschichte dahinter. Die ist eben, wie Sie selber meinten, oft sehr, sehr einfach strukturiert.
Aber das würde ja schon so ein bisschen erklären, warum das nicht der Fall ist. Denn meiner Meinung nach ist das nämlich ein Missverständnis.
Das ist dann eben eine Frage der Betrachtung. Und dies überlässt er dann doch, also es gibt keine wirkliche Schlussfolgerung, die ganz groß als Topic über allem am Ende steht.
Vielen Dank. Das war Gregor Wildermann über Andreas Rosenfelders Buch Digitale Paradiese von der schrecklichen Schönheit der Computerspiele, erschienen bei Kiwi als Paperback und der Preis ist 8,95 €.
Breitband, Medien und Meinungen.
Tatort auf dem Desktop. Seit dem 1. April können 24 Programme der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF live über die kostenlose Software Satu im Internet empfangen werden. Neben den Hauptprogrammen, das Erste und ZDF, sind auch die Dritten, die gemeinsamen Partnersender und die digitalen Spartenkanäle beteiligt. Zusätzlich sollen 10 ARD-Hörfunkprogramme über den Satu-Player freigeschaltet werden. Satu ist eine Software zur Übertragung von Fernsehkanälen über das Internet. Die Daten werden dabei über ein Peer-to-Peer-Netzwerk ausgetauscht. Satu hat sich mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten darauf geeinigt, zunächst eine einjährige Testphase durchzuführen. Die Fernsehanstalten erhoffen sich durch die Internetverbreitung ihrer Programme vor allem eine größere Resonanz bei der jüngeren Zielgruppe. Websuche per Handy. Yahoo will die Online-Suche übers Handy durch Spracheingabe erleichtern. Bei dem weiterentwickelten Suchdienst OneSearch 2.0 soll es genügen, den Suchbegriff ins Telefon zu sprechen. Grundlage für diese neue Funktion ist die Kooperation mit dem Spracherkennungsspezialisten Vilingo. Außerdem versucht Yahoo, seine Internetsuche auf den kleinen Bildschirmen mobiler Geräte durch eine bessere Trefferauswahl attraktiver zu machen. So werden verstärkt nicht nur Internetlinks, sondern je nach Suchbegriff direkt fertige Antworten wie zum Beispiel Spielergebnisse oder Wetterangaben eingeblendet. Doch auch der Konkurrent Google schläft nicht. Er will mit zahlreichen Partnern bis Ende des Jahres das neue Handybetriebssystem Android auf den Markt bringen. Konkurrenz für iTunes und Amazon. Das Online-Netzwerk MySpace steigt, wie bereits erwartet, in den Musikvertrieb über das Internet ein. Wie das zu Rupert Murdoch gehörende Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll MySpace Music ein gemischtes Angebot aus Musikdownloads und kostenlosen, werbefinanzierten Streams umfassen. Zum Download sollen Songs und Videos der großen Musikkonzerne Universal Music, Sony BMG und Warner Music angeboten werden. Die Musikstücke haben keinen Kopierschutz. Darüber hinaus können die Inhalte auch direkt auf das Handy geladen werden. Der MySpace-Dienst werde in den kommenden Monaten starten, hieß es. Damit bekommt der Marktführer beim Online-Musikverkauf, der Internetshop iTunes von Apple, einen weiteren Konkurrenten.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur und von Jana Wuttke gleich weiter zu Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Teil 2 mit Martin Riesel und mehr Schellack MP3s.
Ja, auch im zweiten Teil der Netzmusik, da gibt's Schellack-Schätzchen, die kann man sich beim deutschen Portal 78musik.de als MP3s gratis runterladen. Natürlich sind darunter auch ein paar deutschsprachige Gassenhauer. Bei dieser Lili Marleen sollten Sie allerdings mal genau hinhören.
Ich muss heute an dich schreiben, mir ist das Herz so schwer. Ich muss zu Hause bleiben und lieb dich doch so sehr. Sag, du tust nur deine Pflicht. Doch trösten kann mich das ja nicht. Ich warte an der Laterne. Deine Lili Marleen. Was ich still hier leide, weiß nur der Mond und ich. Eins schiene auf uns beide, nun scheint er nur auf mich. Mein Herz tut mir so bitter weh, wenn ich an der Laterne steh, mit meinem eigenen Schatten, deine Lili Marleen. Vielleicht fällst du in Russland, vielleicht in Afrika, doch irgendwo da fällst du, so wild dein Führer ja. Und wenn wir doch uns wiedersehen, oh möge die Laterne stehen in einem anderen Deutschland, deine Lili Marleen. Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, den will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne, deine Lili Marleen.
In der Breitbandnetzmusik war das die als Anti-Hitler-Version bekannte Persiflage auf Lale Andersens Lili Marleen, gesungen von Lucy Mannheim. Die Berlinerin war bis zur Machtergreifung der Nazis eine berühmte Bühnen- und Filmschauspielerin und hat dann im britischen Exil dieses Lied aufgenommen. Und während nicht nur ihre Lili Marleen eher ungemütlich nachts an der Laterne stand, hat sich der nächste Künstler für sein Frühlingslied einen weitaus angenehmeren Ort auserwählt. Im Rosengarten von Sanssouci heißt dieser trotz seiner schlechten Tonqualität vielgesuchte Klassiker unter den Schellackplatten. Es singt Max Reichert. Thank you.
Fast wie eine historische Schellackaufnahme im Rosengarten von Sanssouci von Max Reichert. Danke an Martin Riesel mit der Netzmusik. Die Playlist der Netzmusik und alle Links wie immer unter breitband-online.de.
Breitband Off-Topic.
Hier in den westlichen Medien liest man unheimlich viel über die Zensur und diesen chinesischen Firewall in China. Nun ist es so, zwischen Ziel und Anspruch des Staates und der Praxis in der Gesellschaft ist eine große Kluft in China. Das heißt, dieser Firewall existiert zwar, aber erfasst nur einen Bruchteil von den Websites und Links, die man zensieren will. Es gibt unheimlich viele Wege um diesen Firewall herum. Das heißt, in der Praxis der chinesischen Internetbenutzer ist eigentlich schon fast ein komplett freier Zugang zu Informationen die Realität.
Sagt Guntram Gräf, der mit seiner Firma unter anderem in China sitzt und Millionen verdient, indem er Unternehmen, Niederlassungen in virtuellen Welten wie dem Second Life programmiert und einrichtet. Kein Land betreibt so viel Aufwand, um sein Internet zu zensieren wie China, wo die dicken Glasfaserkabel mit den Datenpaketen die chinesische Grenze passieren, sind mächtigste Filter westlicher Hersteller installiert, die missliebige Internetseiten blockieren und E-Mails mit verdächtigen Worten herausfischen. Wer Bescheid weiß, kann diese chinesische Firewall umgehen und frei surfen. Das ist mehrmals nachgewiesen worden. Was aber bekommen normale Surfer auf dem Bildschirm, die nicht wissen, was ein Proxy ist und wie man zu ihm eine SSH-Verbindung aufbaut? Die ARD-Korrespondentin in Peking, Petra Aldenrath, hat einen Selbstversuch unternommen. Was passiert, wenn ich in einem chinesischen Internetcafé nach Tibet google? Ralf Müller-Schmidt hat mit Petra Aldenrath gesprochen.
Frau Aldenrath, 220 Millionen Internetzugänge gibt es aktuell in China. Das heißt, die Nation ist weltweit die, was sozusagen die digitale Quantität angeht, führende Weltmacht. Spürt man das im Alltag?
Das spürt man im Alltag, weil einfach hier alle wirklich einen Computer sich anschaffen, die es sich leisten können. Auch mittlerweile, wenn man übers Land fährt, dann haben die Bauern auch tatsächlich Computer dort stehen. Und es wird sehr, sehr viel genutzt, das Internet. Die Chinesen googeln gerne, sie benutzen auch ihre eigenen Suchmaschinen, sie chatten gerne im Internet. Also Internet, das merkt man, das ist hier einfach im Kommen. Und mittlerweile sind auch die Handys schwer angesagt, mit denen dann sozusagen auch das Internet aufgerufen werden kann.
Wie sieht es denn in der chinesischen Provinz Tibet aus? Von Tibet hören wir über die Regierungsberichte im Moment einiges. Ist dort auch das Internet verbreitet?
Das Internet ist auch dort verbreitet, sogar sehr verbreitet. Die Öffnung hat natürlich auch in Tibet dazu geführt, dass das Internet immer beliebter wurde. Allerdings wird das Internet natürlich auch streng kontrolliert. Das wird es allerdings in ganz China, nicht nur in Tibet. Was in Tibet passierte nach den Unruhen ist, dass die chinesische Regierung sofort alle Internetcafés hat schließen lassen, einfach weil sie verhindern wollte, dass dort ungefiltert Nachrichten durchsickerten.
Wie sieht denn das technisch aus? Sagen wir mal, Sie setzen sich jetzt da in Peking in ein Internetcafé und geben bei Google Dalai Lama oder Tibet ein. Kriegen Sie da Ergebnisse?
Ja, mittlerweile schon. Also früher war es sehr schwer, Ergebnisse zu bekommen. Aber wenn Sie heute googeln, dann erscheinen wirklich seitenweise Artikel. Und man kann in epischer Länge alles über die Ansichten der Regierung zu den Unruhen lesen. Die meisten Artikel sind Artikel, die entweder den Dalai Lama verdammen und ihn als Drahtzieher der gesamten Unruhen bezeichnen. Oder es sind eben Artikel, die die Berichterstattung der ausländischen Medien sehr kritisieren. Die Berichterstattung über Tibet. Es gibt auch Videos zu sehen. Das sind Videos, die die Gewalt der Tibeter dokumentieren. Dann kann man natürlich auch Fahndungsfotos sehen im Internet von mutmaßlichen Gewalttätern. Viele Chinesen beteiligen sich auch an den Foren, an den Gesprächsforen. Auch die haben meistens so im Fokus die Berichterstattung der ausländischen Medien, wie falsch die sei und wie einseitig. Nicht googeln lassen sich weiter die kritischen Berichte. Die werden zensiert. Da kommt man immer noch nicht drauf. Da erscheint dann immer, diese Seite kann leider nicht angezeigt werden. Da hat die chinesische Regierung Filter vorgesetzt. Und solche kritischen Berichte sind zum Beispiel Seiten von Menschenrechtsorganisationen. Die britische BBC ist zensiert, kritische tibetische Autoren und auch kritische chinesische Autoren, die die Haltung der chinesischen Regierung in Tibet auch nicht akzeptieren.
Das heißt, die Opposition in Tibet hat praktisch keine Möglichkeiten, sich übers Internet zu artikulieren.
Sie hat Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten sind unglaublich kompliziert. Es gibt zum Beispiel eine tibetische Autorin, deren Namen ich jetzt einfach aus Sicherheitsgründen nicht nennen werde. Die ist sehr bekannt und ihr Blog ist eigentlich zensiert. Was diese Autorin jetzt macht, ist, über etliche Links, die man anklicken kann, hat sie uns Passwörter zugesendet. Man tut dann zum Beispiel ihre Seite anklicken und dann steht dann eine Homepage-Nummer. Dann klickt man weiter drauf, dann kommt man wieder auf eine andere Homepage. Man muss sich ungefähr durch 20 Homepages klicken, bis man dann ein geheimes Passwort eingeben muss und dann auf einmal erscheinen ihre Artikel. Also das Interessante ist, dass die Opposition doch immer wieder Mittel und Wege findet, tatsächlich ihre Meinung auch zu publizieren. Aber diese Mittel und Wege, das dann zu finden, diese Artikel, das wird natürlich nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung auch genutzt.
Hat die Opposition in Tibet denn da irgendwelche Möglichkeiten, sich westlicher Hilfe zu bedienen? Es ging ja doch ziemlich durch die Medien, als bekannt wurde, dass die großen Anbieter wie Yahoo und Google da auch bis zu einem gewissen Grad jedenfalls mit der chinesischen Regierung kooperieren, was die Verplombung bzw. die teilweise Zensur der Internetseiten angeht.
Ja, das ist sehr gefährlich, weil auch Yahoo hat mittlerweile die Fahndungsfotos von mutmaßlichen Verdächtigen ins Internet aufgenommen. Und da kam natürlich auch Kritik auf, zumal Yahoo ja schon mal der chinesischen Regierung auf die Spur eines Oppositionellen, eines Kritikers, nämlich Xu Tao, geführt hat. Von daher muss die tibetische Opposition natürlich im Moment extrem vorsichtig sein, genau auch wie die Chinesen. Sie müssen sich überlegen, an wen sie sich wenden, aber sie haben natürlich auch immer Vertraute. Gerade wurde auch das Urteil gegen Hu Tia, den Menschenrechtsaktivisten, bekannt gegeben. Dessen Frau hat eigentlich keinen Computer mehr, hat es aber irgendwie geschafft, über einen Freund ihre Meinung kundzutun und der hat das dann für sie ins Internet gestellt. Allerdings das Problem bei der gesamten Sache ist natürlich, dass das jetzt immer nur sozusagen Drittaussagen oft sind, die wir hier zu lesen und zu hören bekommen aus Tibet. Und was daran jetzt wirklich wahr ist, da können wir uns nicht mehr von überzeugen, weil wir als ausländische Journalisten im Moment keinen Zugang haben zu Tibet und dort auch nicht ohne auf Einladung der chinesischen Regierung hinfahren können.
Wie ist das aus Ihrer Sicht als Korrespondentin? Können Sie sich objektive Informationen überhaupt beschaffen? Es klingt so, als ob das selbst im Internet ziemlich schwierig ist, zum Beispiel an Stimmen aus Tibet, aus den Klöstern heranzukommen.
Ich finde es im Moment extrem schwierig. Dieses Problem haben, glaube ich, alle Journalisten, ausländische Journalisten, die hier im Moment leben, weil es gibt einfach keine unabhängigen Berichterstatter mehr, die zurzeit in Tibet sind. Das muss man einfach sagen. Also die tibetische Exilregierung, die hat einfach ihre Informanten und die verkündet sie. Und man kann es einfach nicht ausschließen, dass da auch viel übertrieben wird. Das kann man nicht beweisen. Ja, auf der anderen Seite haben wir dann wieder die Meldungen der chinesischen Regierung, die eher dazu neigt, natürlich alles zu beschönigen. Von daher sage ich, die Lage ist unglaublich kompliziert.
Unsere Korrespondentin Petra Altenrath in Peking, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ralf Müller-Schmied im Gespräch mit der ARD-Korrespondentin in China, Petra Altenrath.
Breitband, Netzmusik.
Digitale Schellack-Raritäten, die dritte, diesmal aus Italien und Japan, wieder mit Martin Riesel.
Und in Teil 3, da kriegen Sie noch ein paar Infos zu dieser bereits erwähnten Website 78musik.de und ein paar wirklich ungewöhnliche Shellac-Aufnahmen. Eine aus Japan und diese hier aus Italien.
Cuidado que o bode tá solto! Se você gosta, venha para o lado de bode. Vem olhar tristonho, cavanha de bigode.
Se você gosta, venha para o lado do bode. E tem olhar tristonho, cavanha de bigode.
O meu canto é meme, meme, mera coincidência. Também não tenho a meme, menor experiência. Sou manso, sou fraco, fácil de levar.
O bode tá solto, é só carregar. Se você gosta, venha para o lado do bode, que tem olhar tristonho, cavanha de bigode. Se você gosta, venha para o lado do bode, que tem olhar tristonho, cavanha de bigode.
O meu canto é meme, meme, mera
mera coincidência. Também não tenho a menor experiência. Sou manso, sou fraco, fácil de levar.
O bode tá solto, é só carregar. Também não tenho a menor experiência. Sou manso, sou fraco, fácil de levar.
O padre tá solto, é só carregar. Se você gosta, venha para o lado do bode, que tem olhar de estouro, tamanho aqui de bode. Se você gosta, venha para o lado do bode, que tem olhar de estouro, tamanho aqui de bode.
O meu canto é coincidência. Também não tenho a menor experiência. Sou manco, sou fraco, fácil de levar.
O bode tá solto, é só carregar. O bode tá solto, é só carregar.
Cuidado que o bode tá solto. Chega pra lá,
pô. O bode tá solto, é só carregar.
Ja, und auch das ist Netzmusik in Deutschlandradio Kultur mit Colecom Orchestra e Coro und ihrem italienischen Titel O Bode Tassolto. Wie das geschrieben wird und wo Sie diesen und alle anderen Titel finden, das alles unter breitband-online.de. Wie gesagt, gefunden habe ich diese historischen Schellack-Aufnahmen auf 78musik.de. Michael Knorr aus Hannover heißt der Mann, der da diese umfangreiche Sammlung ins Netz gestellt hat. Und noch viel mehr, da kann man einiges erfahren über Geschichte und Produktion dieser ersten Tonträger. Es gibt einen Marktplatz, in dem man kaufen und tauschen und ein Forum, in dem man sich austauschen kann. Und eine ziemlich umfangreiche Liste mit internationalen Links für die wahren Schellack-Freaks. Selbst wenn sie nicht so einer sind, dem Charme der folgenden Kuriosität kann sich wohl keiner entziehen. Ein unbekannter Western-Song aus Japan.
Minato hiraite umeshi janai ka. Nagoya kotoshi de 50 nen. Iwaimashou yo, iwawaremashou yo. Umi no Nihon no. Umi no Nihon no.
Thank you.
Vielen Dank an Martin Riesel.
Breitband Blockspiel.
Heute mit einer Podcast-Empfehlung. Das Heute-Journal werden viele von Ihnen schon mal gesehen haben. Mit ein bisschen Glück erwischt man auch mal die Tagesthemen von Anfang an. Und von Wetten, das haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört. Aber was sind eigentlich die großen und erfolgreichen Podcasts? Also Radiosendungen verbreitet nicht per Antenne oder Kabel, sondern über das Internet zu abonnieren wie eine Zeitung. In loser Reihenfolge wollen wir hier an dieser Stelle einige dieser populären Unterhaltungsdampfer des Internets vorstellen. Einfach, weil sie ein guter Einstieg sind für alle, die sich in der sehr reichhaltigen Welt der Podcasts einmal auf eigene Faust umsehen wollen. Den Anfang macht heute einer der weltweit größten Podcasts, er kommt aus den USA. 50.000 Abonnenten hat This Week in Tech, kurz TWiT.
This is TWiT, This Week in Tech, Episode 138. I'm Leo Laporte, about to leave for Australia. You don't mind if we make this a short show, do you?
This Week in Tech ist auf Englisch, aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, wird belohnt mit einer Art digitalem Frühshoppen. Leo Laporte, der Moderator, diskutiert sehr entspannt, sehr unterhaltsam, sehr informativ und sehr ausführlich mit 3-4 Gästen über neue Dienste im Netz, über neue Technik und neue Entwicklung in den digitalen Medien. This Week in Tech dauert zwischen 1 und 2 Stunden. Es gibt keine Jingles, nur Worte.
Go ahead, Molly.
No, if you're going to move, I was going to say, have I come in just past the declaration that newspapers are indeed dead?
In der aktuellen Folge diskutiert Leo Laporte mit 2 ziemlich bekannten IT-Journalisten über die Frage, ob gedruckte Zeitungen vom Aussterben bedroht sind.
Let me put it this way. I think print newspapers are dead.
Absolutely. But the New York Times, what the Times is doing, Saul Hansel is the editor of the Bits section in New York Times. They're now breaking stories before it gets into the major, into the print book.
Isn't that interesting?
Mit neuen mobilen Geräten werden Nachrichten immer einfacher, überall per Internet erreichbar, so der Tenor. Wer wird da noch für Papierzeitungen Geld ausgeben? Wie werden Journalisten zukünftig bezahlt? Welche Rolle spielen dabei Blogs? Antworten auf diese Fragen in der aktuellen Ausgabe von This Week in Tech oder kurz TWiT unter twit.tv. Das war's für diese Woche. Breitband im Deutschlandradio Kultur. Hier folgen gleich die Nachrichten und anschließend die Deutschlandrundfahrt live aus Peine, der Stadt ohne Hektik. So kann man das also auch sagen. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.